Heute ist Dienstag, der 31. März 2020 und wir machen heute mal eine völlig andere Anmoderation bei der Foreign Times. Ich sage nämlich einfach Hallo Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi Marco.
Wir haben alle wenig Zeit, ich besonders habe ich so den Eindruck und das, obwohl ich wie immer im Homeoffice sitze und in diesem Homeoffice in der neuen Wohnung, haben sich irgendwie die Abläufe noch nicht so gefunden und dieses Corona-Ding hat es auch nicht besser gemacht. Wir haben jetzt hier so ein schönes Vorgespräch über Corona-Maßnahmen im UK gehabt, das aber, wir ersparen euch das. Wir wollen uns heute beschäftigen, Alex, mit den Außengrenzen und zwar den europäischen Außengrenzen. Simpel gefragt, was ist denn da los? Ist da was los?
Wir gucken jetzt zur Zeit und das ist eigentlich für mich einer der Probleme der jetzigen Debatte, oder ein verständliches Problem ist, dass natürlich das deutsche Publikum und die deutschen Medien gucken auf die deutsche Situation, die britische Medien und das britische Publikum guckt auf das britische Situation. Alle gucken auf der USA. Viele sind natürlich sehr besorgt über die Situation in Italien und es gibt natürlich diese größeren Kontext über Eurozonenreform, interne Fragen, jetzt die Situation in Ungarn, auch die polnischen Wahlen. Das Problem liegt darin, dass, ich meine, die EU, die Staaten der EU und die EU selber und EU-Institutionen haben die Mittel, ob sie diese Mittel benutzen, ist eine andere Frage, aber haben die Mittel, die durch diese Krise durchzukommen. Es gibt eine große Staatsdichte, es gibt Staaten wie Großbritannien, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, wo Großbritannien ist zwar nicht mehr Mitglied, aber immer noch Teil des EU-Systems in dieser Übergangsphase. Und auch die Staaten, auch wie Polen, ich würde auch fast sagen, die Ukraine, die haben immer noch eine staatliche Infrastruktur, wie gesagt, Ukraine oder Norwegen auch Teilen des EU-Systems, irgendwie durch diese Krise durchzukommen. Wenn man aber jetzt nach Süden guckt, nach Staaten wie Algerien beziehungsweise Marokko und auch noch südlicher, wenn man auch Staaten im Westbalkan sich anschaut und auch mit gewisser Besorgnis gegenüber Türkei und Russland, gibt es große Fragezeichen, ob diese Staaten mit dieser Corona-Krise fertig werden können, ob sie die Infrastruktur haben, ob sie die finanziellen Mittel haben, ob sie die richtige Angangsweise, die richtigen Strukturen haben, damit umzugehen. Ich meine, nehmen wir Algerien als Beispiel. Algerien hat vielleicht 100, 120 Intensivstationen. Ich habe irgendwie jetzt gestern gelesen von Yassin Masher, dass sie vielleicht weniger als 400 Intensivstationsbetten haben. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Staat, dass wenn es unter Druck der Corona-Krise kommt, gibt es ja große Fragezeichen, ob es damit fertig werden kann. Tunesien hat eine relativ solide Krankensystem, aber die haben jetzt Schwierigkeiten, diese Quarantänemaßnahmen durchzuführen, weil natürlich ein Großteil der Bevölkerung nicht notwendigerweise in eine finanzielle oder soziale Lage sich befindet, um so eine Lockdown-Phase durchzumachen. Und dann muss man weiterblicken. Blickt man nach Libyen, ist das immer noch eine chaotische militärische Situation. Es gibt immer noch diese äußeren Staaten, die da intensiv interveniert haben und es wird immer noch Krieg geführt, womöglich noch eine Tripoli-Offensive durch die Haftar-Kräfte. Kommt man nach Ägypten, da ist vieles offen, inwieweit sie mit dieser Corona-Krise umgehen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo natürlich wir jetzt natürlich nach innen blicken in der EU, vielleicht ein bisschen nach außen, nach der USA oder Russland, aber es ist eine Situation, wo eigentlich die Staaten, die viel, viel gefährdeter sind, an unseren Außengrenzen stehen. Und ich glaube nicht, dass weder die EU noch die Mitgliedstaaten der EU eine Antwort haben für eine Situation, wo eine Corona-Krise diese sehr, sehr fragile Staatsgebilde völlig durchwirbelt und völlig zum Zusammenbrechen kommt. Und da ist meine Sorge gilt am größten mit Ägypten. Das ist ein Staat von 100 Millionen Menschen. Ein sehr rudimentäres Gesundheitssystem, ein autoritäres Regime unter General Sisi, das vieles unter den Teppich kehrt, sehr, sehr schwer auszurechnen, was genau das passiert. Es braucht nicht viel, um mindestens einer von diesen Staaten so durcheinander zu wirbeln, dass es zu einer erheblichen Destabilisierung kommt und damit so zu Fragen von Flüchtlingswellen, Stabilität, Konflikt im östlichen Mittelmeer, wo sowieso viele Probleme gibt zwischen mehreren Staaten, wo die EU auch ein unmittelbarer Akteur ist, und dass das sehr, sehr schnell uns erreicht. Ich glaube, irgendwann zu einem Zeitpunkt müssen wir ein bisschen über unseren eigenen Horizont schauen und fragen, was können wir tun als Europäer, als EU-Staaten, als Staaten im EU-System, das heißt natürlich auch Großbritannien, Norwegen, Ukraine unter anderem, was können wir tun, um so schnell wie möglich anderen Staaten an unseren Grenzen zu helfen, um einen solchen Domino-Effekt irgendwie verhindern zu können.
Was du damit sagen willst, ist ja vor allen Dingen, dass wenn dann, ich sage jetzt mal flapsig, die Seuche ausbricht oder in größerem Maße ausgebrochen ist, das Coronavirus, dass dann die Bürger dieser Länder sich auf den Weg machen könnten in die vermeintlich besseren Gefilden nach Europa. Und das könnte dann wiederum bedeuten, dass wir auf einmal, ja, du hast gerade eine schöne Zahl genannt, allein 100 Millionen in Ägypten, dass wir wieder ein paar Millionen Flüchtlinge vor der Tür haben, um die wir uns dann kümmern müssen. Nun ist es in den letzten Monaten ja so gewesen, Alex, dass die naja, ich will mal nicht sagen, die EU selber darauf eine Antwort gefunden hat, auf diese Fragestellung, sondern eher die einzelnen Länder, die an diesen Außengrenzen sind. Die haben nämlich einfach aufgerüstet. Also da gibt es Drohnen, da gibt es Luftüberwachung, da gibt es Kameras, Stacheldrahtzaun, physikalische Barrieren, was weiß ich alles für ein Zeugs. Am Ende werden die Leute da einfach zurückgeprügelt.
Das ist ja nicht nur die Mitgliedstaaten, das ist vorangetrieben vor allem von Frontex. Und es gibt natürlich auch strukturelle Fragen, die wir schon ein bisschen gesehen haben. Ich meine, Erdogan hat, es gab ja die Idlib-Krise, die ja am Ende durch eine Verhandlungslösung, wo die Russen eigentlich sehr viel geschickter agiert haben, als ich es erwartet habe. Die haben vielleicht dann selber einen Fehler eingebrockt, aber am Ende auch diesen Fehler nicht nur ausgebügelt, aber am Ende ein neues Deal mit den Türken für diese Idlib-Provinz in Syrien ausgebaut. Aber als Effekt dieser Idlib-Krise, als es diese Kampfhandlungen gab zwischen der türkischen Armee und den syrischen Regime, Assad-Regime-Armee, hat Erdogan so Drohungen gemacht und gedroht, eine neue Flüchtlingswelle nach Europa zu schicken. Und was charakteristisch war, war erstens die Reaktion nicht nur der Mitgliedstaaten. Es war schon ziemlich klar, dass die Griechen diesmal ziemlich rigide und wirklich ohne große humanitäre Nachgedanken einfach reinprügeln würden, die Leute rauszuhalten. Aber was sehr interessant war, war die Reaktion der EU. Erstens wurde vieles von Frontex angetrieben. Genauso wie das EZB für die Eurozone, fürs Euro, wird Frontex langsam eine zentrale Akteurinstitution auf europäischer Ebene für Grenzsicherung und Grenzkontrolle, um das Schengen-System zusammenhalten zu können. Das sieht man auch zum Beispiel bei dieser Koordinierungsmaßnahmen intern, wenn es geht um diese Grenzkontrollen wegen der Corona-Krise. Da spielt jetzt Frontex eine zentrale koordinierende Rolle. Und Frontex hat nicht irgendwie versucht, die Griechen oder anderen Küstenwachen in der Region zurückzuhalten. Nein, die Frontex hat sie vorangetrieben, vorangeprescht. Die Frontex hat ganz einfach jede Maßnahme der Griechen schon völlig unterstützt. Das heißt, diese brutalere Haltung an der Grenze, diese Militarisierung da an der Grenze, die auch zum Teil dadurch symbolisiert wird, dass Frontex jetzt schon über das nächste Jahrzehnt bis zu 10.000 eigenes Personal kriegen können, zum Teil bewaffnet. Das ist schon ein Zeichen, dass es nicht nur so eine einzelne Frage der Mitgliedstaaten, sondern eher langsam EU-Konsens, dadurch auch deutsches Konsens ist, um das System intern stabil zu halten, eine Militarisierung der Grenzen irgendwie aus der Sicht von europäischen Politikern vonnöten ist. Das heißt, wenn es zu Flüchtlingswellen kommt, gerade in so einer Art Situation, wo es innerhalb von EU so eine Art Coronavirus oder Covid-Paranoia gibt, stellen wir vor, dass in Italien, Deutschland, Großbritannien Staaten in der EU oder beziehungsweise Staaten im EU-System in ihre eigene Lage unter Kontrolle bringen und plötzlich eine Situation gibt, wo Staaten wie Ägypten dies nicht unter Kontrolle bringen kann, dass zu Flüchtlingsbewegungen oder mindestens Druck aus diesen Staaten kommt. Ich meine, es kommt nicht nur diese Angst vor Migranten dazu, sondern auch diese Angst vor Neuansteckungen.
Das ist ja tatsächlich auch innerhalb der Logik dessen, was wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, bei denjenigen, die befürwortet haben, dass die Grenzen stärker geschützt werden, ich nenne es mal moderat, das war ja genau die Logik, ne? Weil das war ja immer, der Flüchtling bringt ja dann immer die Krankheiten mit sich, ne? Und jetzt hat man ja tatsächlich auch noch eine Krankheit explizit da, die er mitbringen kann, vor der flüchtet er ja.
Da werden die letzten Hemmungen fallen. Das ist, was mir sehr große Sorgen macht, dass gerade aus dieser Logik, weil das schon da ist, dieser Diskurs schon da ist, es war auch diese Angst vor politischer Radikalisierung oder Militarisierung, Gewalttat. Es gab in den letzten 4-5 Jahren auch einen Diskurs, die Menschlichkeit der Flüchtlinge eigentlich erodiert hat im Augen großen Teil der europäischen Bevölkerung, die einst auch die Willkommenskultur unterstützt haben. Wenn dazu noch diese Corona-Dynamik mit einkommt, das macht mir sehr große Sorgen, dass Institutionen wie Frontex, die unterschiedlichen Gendarmerien und Grenzschutzinstitutionen dann einfach ohne Carte Blanche haben, einfach ein Blankoscheck haben, so brutal wie möglich mit diesen Flüchtlingswellen umzugehen. Das heißt, es ist ja auch in der Hinsicht wichtig, einfach die Gesundheitssysteme dieser Staaten so weit wie möglich zu unterstützen, um irgendeine solche Möglichkeit einfach verhindern zu können. Aber weil wir so auch aus ganz verständlichen Gründen so auf unseren eigenen Situationen gucken, gibt es sehr, sehr wenig Planung über, wie die europäischen Staaten eine Struktur aufbauen können, um so schnell wie möglich, wenn sie ihre eigene Situation unter Kontrolle gebracht haben, irgendeine Pandemie oder irgendeine Destabilisierung durch eine Pandemie in einer Stadt wie Ägypten oder Algerien, so schnell wie möglich da reingehen zu können und da die Situation auch für diese Staaten zu stabilisieren. Ich glaube, es ist nicht mal drüber nachgedacht worden, obwohl die Risiken eigentlich schon jetzt zu sehen sind.
Ich habe darüber noch nichts gehört. Das ist natürlich auch immer ein Problem. Woran ich jetzt als erstes gedacht habe, Alex, war so das Ding, du hast es eben selber gesagt, zum Beispiel Ägypten, bleiben wir mal dabei, oder auch Libyen wäre ja so ein schönes Beispiel. Wenn du da einfach Geld hinschickst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, das Geld versickert.
Ja.
Also davon wird keinem Kranken irgendwo geholfen, und wenn, überhaupt, wir kannten das ja da, als die Gelder nach dem Erdbeben da in Iran geschickt wurden, da gab es ja dann irgendwann mal eine Studie hinten dran, 1% der Gelder ist durchgekommen. Also Geld ist in dem Sinne nicht die Lösung, sondern über welche Lösung reden wir da?
Die Frage ist ja auch ganz, ganz konkret. Wir können ja auch nicht nur Ventilatoren schicken.
Die haben wir ja selber nicht genug.
Wir haben erstens selber nicht genug. Und wir haben erstmal, man kann so viele Ventilatoren schicken, wie man will, aber wenn man einfach nicht das Personal hat, um die zu unterstützen, das ist jetzt das britische Problem zum Beispiel, obwohl die NHS in Großbritannien ist eigentlich wenn es erstmal Geld kriegt, kann schon sehr vieles hinkriegen. Aber man braucht dazu Personal und auch Unterstützung. Das heißt, es kommt dann die Fragen hinauf, wie können wir die unterstützen? Aber ich meine zum Beispiel, man könnte durchaus darüber nachdenken, deren eigenen Produktion Kapazitäten, wenn es um diesen Fragen geht, zu unterstützen. Man kann mindestens Strukturen aufbauen, um ein Mindestmaß irgendwie drüber nachdenken. Es wird schon drüber nachgedacht, es wird im BMZ drüber nachgedacht, um GDZ, aber...
Was? BMZ, was?
Um die unterschiedlichen Institutionen im Auswärtigen Amt und Entwicklungsministerium, Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, die unterschiedlichen Behörden oder Gruppen, und da gibt es schon lange, seit langer Zeit, seit der Ebola-Krise mindestens Planungen über, wie man da entscheidend was machen kann. Aber diese Corona-Frage ist auf eine ganz andere Ebene. Das heißt, es gibt schon Leute, die darüber jetzt nachdenken, aber so strategisch, so langfristig darüber nachgedacht zu werden, das als globales Problem zu sehen und das als Problem zu sehen, wo man, okay, man hat das Problem in Nordrhein-Westfalen oder in Sheffield oder in Lens oder Lombardei oder in Andalusien, da hat man das Problem gelöst, aber wenn das Problem dann wieder hochkocht in Ländern an unseren Grenzen auf der anderen Seite, dass das am Ende, die Krise geht einfach weiter in der Hinsicht auf, es wird noch nicht, glaube ich, so global gedacht, dass es Planungen auf höherer Ebene geht, irgendwie so schnell wie möglich eingreifen zu können, um mindestens das Problem in einen Staat wie Ägypten einzudämmen. Ob wir genug Ressourcen haben oder genug zur Verfügung haben, das schnell zu machen und es entscheidend hinzukriegen, das ist eine offene Frage, aber mindestens ein Risikoverständnis über, wie diese Krise weitergeht, das ist auch, wenn es eingedämmt wird in der EU und wir alle unsere Kinder zurück in der Schule haben, diese Krise wird weitergehen. Es wird an unseren Grenzen weitergehen, genauso wie es auch wirtschaftlicher Ebene weitergehen kann. Das wirst du bestimmt mit anderen Kollegen diskutieren auf der EZB-Ebene, Eurozone-Ebene. Es gibt eine Schengen-Frage und es gibt eine EU-Grenzfrage, die sehr, sehr schnell auf uns zukommen kann. Und die Frage ist, wie wird die EU damit umgehen? Wird die EU einfach die Schotten dicht machen und einfach Flüchtlinge wegprügeln und einfach auf brutalste Art und Weise einfach runterhalten? Oder wird es auch versuchen, diese Staaten, die ganze Gesundheitssysteme dieser Staaten irgendwie zu retten und aufrechtzuerhalten? Ich glaube zum Beispiel mit Algerien hat starke Staatsstrukturen, relativ starke Staatsstrukturen. Da kann man eigentlich relativ schnell helfen und relativ schnell viel hinkriegen. Tunesien hat eigentlich ein relativ solides Gesundheitssystem. Mit Marokko kann man auch sagen. Aber dann kommt man nach Libyen und Ägypten, da blickt man südlich von Algerien, da gibt es leider andere Staaten, wo man vor sehr große Schwierigkeiten auf uns zukommen, wenn da wirklich nicht viel gemacht wird. Und das muss eben global gedacht werden und da fehlt, ich verstehe warum, ne? Aber da fehlt wirklich das Nachdenken darüber, über was machen wir, wenn wir das Problem bei uns unter Kontrolle haben und was machen wir dann, um es an unseren Außengrenzen es irgendwie hinkriegen, um dass das Problem irgendwie nicht weiterschwillt und diese Krise nicht weiter geht, dass es uns wieder auf eine andere Ebene einfach destabilisiert.
Da muss man natürlich dazu sagen, dass nach 2015 sich in der Hinsicht nicht sehr viel getan hat, ne? Und das war ja eigentlich der große Weckruf.
Einer der Schlüsselprobleme ist, dass ich sehe Frontex in den 2020er wird die Rolle von der EZB in den 2010er spielen, glaube ich, weil die Macht von Frontex ist schon erheblich, wenn man ein bisschen näher anschaut. Und Frontex ist, die Leute, die Frontex leiten, sind so, wie man nennt sie auf Englisch Empire-Builder. Das sind sehr, sehr geschickte bürokratische Guren, die einfach jede Möglichkeit benutzen, ihre Macht auszubauen. Und die haben ein Angebot. Und dieses Angebot ist attraktiv, weil es oft auch für den kleineren EU-Staaten die Möglichkeit gibt, die Macht der größeren EU-Staaten zu bilden. Es entsteht sozusagen bei einer Kontrolle der Außengrenzen, man könnte es fast eine Machtvertikale nennen, wo zum ersten Mal in so einem Schlüsselbereich, wenn es um Polizeifragen gibt, um Justizfragen, um Grenzkontrollfragen, Brüssel schon die Macht hat, unterschiedliche Staaten zusammenzuwerfen und zu sagen, so werden wir eine Situation unter Kontrolle kriegen. Das Problem ist, im institutionellen DNA von Frontex ist diese Idee, dass die EU eine Festung ist. Wenn man den Leuten von Frontex spricht, haben sie eine sehr, sehr klare Sicht. Das Schengen-System, die EU zusammenhält, die EU ist nur möglich, wenn wir den EU-Bürger zeigen können, dass wir diese Grenzen unter totalen Kontrolle haben. Meiner Meinung nach, als jemand, der sehr lange lange Forschung in Migrations- und Grenzfragen gemacht hat, ist, keine Stadt kann absolute Kontrolle über seine Grenze ausüben. Das führt zu einer Eskalationsspirale und einer Interventionsspirale. Und mein Problem ist, es hat sich viel seit 2015 auf der Repressionsebene getan, auf der Kontrolleebene. Es hat sich aber sehr, sehr wenig getan auf der Entwicklungsebene. Es ist viel, viel gesprochen worden über, was zu machen ist. Es gibt manche Fälle, zum Beispiel bei Tunesien, wo schon sehr konkrete gemacht worden ist. Aber es ist eine allgemeine Strategie, wenn es darum geht, die Staatlichkeit solcher Staaten aufzubauen, zu schützen, sodass diese Destabilisierungen nicht andauernd die EU dann tangieren. Das ist so eine allgemeine stärkere Strategie. Das läuft schon ab auf niedrigeren Ebenen. Es gibt viele Beamte und viele Kollegen, die da viel daran arbeiten. Aber das Interesse auf der höchsten Ebene ist, glaube ich, nicht da, ne, um das wirklich strategisch anzugehen. Es gibt immer genug andere Probleme.
Ja, ist das fehlendes Interesse oder ist das Bequemlichkeit?
Ja, ein bisschen vom
Das Angebot von Frontex, finde ich, ist ja vor allen Dingen eines, ihr müsst euch um nichts kümmern,
ja.
Ihr könnt ruhig weggucken, wir prügeln die da raus.
Ja, das ist absolut. Nee, da stimme ich vorhin zu. Ich meine, das ist die Attraktion von Frontex. Wir entsorgen dieses Problem für euch. Wir halten die Leute einfach raus. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach die direkten Grenzen dicht halten. Wir halten die Leute raus und dann müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen über die Welt auf der anderen Seite der Grenze. Aber es entstehen daraus zwei Dynamiken. Die erste Dynamik ist einfach, dass nicht nur durch Frontex, aber durch andere militärische Operationen, zum Teil von der EU, zum Teil von einzelnen Mitgliedstaaten. Es ist wirklich eine Situation, die EU dauernd interveniert, militärisch und polizeilich in diesen Staaten interveniert, um einfach um diese Grenzordnung, dieses Grenzsystem der EU auf diese Staaten auszudehnen. Das heißt, man hat zum Beispiel Missionen in Mali und Burkina Faso, in Niger und so weiter, wo die ganze EU-Politik ist darauf ausgerichtet, diesen Staaten einfach im Grenzregime der EU zu integrieren. Ne? Die werden sonst nicht wirtschaftlich, sozial oder von der Personenfreizügigkeit integrieren, aber deren gesamten Grenzsystem, deren ganzen Grenzkontrollsystem wird faktisch von der EU ferngesteuert. Darin spielt Frontex eine zentrale Rolle und darin werden EU-Staaten auch reingezogen in Fragen der Counterinsurgency, so militärische Operationen gegen Banditen, Schmuggler, Terroristen in diesen ganzen Regionen. Man hat diese französische Operation Barkhane, da sind mehrere andere EU-Staaten beteiligt. Man hat Trainingsmissionen, das ist die eine Ebene. Was aber fehlt, ist eine totale Sicht dieser Dinge, eine 360-Grad-Sicht. Es geht nicht nur darum, diese Staaten einfach in ganz Regime der EU zu integrieren, aber zu fragen, was für ein wirtschaftliches Angebot können wir an diese Staaten machen? Inwieweit können wir ihre Staatlichkeit aufbauen, gerade wenn es um Fragen wie Gesundheitssysteme geht, um ihre eigene Stabilisierung zu ermöglichen und auch als gleiche Partner zu behalten und mit denen zusammenzuarbeiten? Es ist alles wirklich auf diese Grenzkontrollfrage reduziert worden. Das heißt, wir sind eigentlich nicht darauf vorbereitet, diese Staaten zu unterstützen bei Fragen wie eine Pandemie, um sicherzugehen, dass sie nicht so destabilisiert werden, dass diese Grenzkontrollen entweder eskaliert werden müssen oder am Ende nicht stark genug sein werden, um die Leute von der eigentlichen Grenze wegzuhalten.
Dabei wäre es ja durchaus eine europäische Aufgabe, auch im Sinne des Menschenrechtskonstrukts, das sich Europa ja selber auferlegt hat. Ja, also Menschenrechte sind ja etwas, für das Europa steht und in dem Fall muss man ja klar festhalten, werden gegen Menschenrechte verstoßen.
Ja, täglich. Es gab für eine sehr kurze Zeit sehr viel Medienaufmerksamkeit für wie die griechische Polizei und Grenzpolizei und griechische Küstenwache mit Flüchtlingen umgeht. Das läuft jetzt schon seit 4 Jahren auf dieser Ebene, schon unter Tsipras. Ich habe viel Respekt für Menschen, die ja für die Guardia di Finanza arbeiten oder Carabinieri, aber die sind nicht zimperlich. Ne? Guardia Civil, das übrigens die gesamte Grenzsicherung von Mauretanien aus mehreren Gebäuden in Nouakchott fernsteuert, da wird nicht wirklich viel rumgeeiert, wenn es darum geht, Menschen rauszuhalten und einfach mit oft brutalsten Mitteln, oft in enger Zusammenarbeit mit Grenzsicherungstruppen, mit Gendarmerien in diesen Staaten, da wird nicht viel rumgefackelt. Und es ist ja nicht nur eine Menschenschmuggelfrage oder eine Migrationsfrage, es ist ja auch eine Frage des Drogenschmuggels, des Ölschmuggels, des Warenschmuggels, das ja auch ein erhebliches Problem gibt für die EU, weil das natürlich die Stabilität, Integrität des Binnenmarkts tangiert, wenn zu viel Schmuggel über diese Grenzen in der EU reinfließt. Dieser andere Ansatz, natürlich gibt es Entwicklungshilfe, gab medizinische Hilfe an diesen ganzen Staaten, aber so ein struktureller Ansatz zu sagen, also an diesen Staaten zu gehen, sagen, was braucht ihr, wie können wir helfen, eure Staatlichkeit so aufzubauen, dass ihr auch als gleiche Partner mit uns umgehen könnt, beziehungsweise und nicht vor einer extremen Destabilisierung steht, wenn irgendwie sowas wie eine Pandemie auf euch zukommt, dass uns unsere eigene Grenzkontrollenfrage zunichte kommt. Dieser Ansatz ist nicht genug in Erscheinung getreten, weil alles wirklich auf Grenzkontrolle reduziert worden ist. Mhm. Und darüber muss schon nachgedacht werden, gerade in einer solchen Krise.
Und mit von der Leyen wird das jetzt auch nicht besser, oder wie?
Naja, ich meine, von der Leyen, wir stehen am Anfang dieser Kommission. Das wird jetzt natürlich im Schatten der Covid-Krise, der Coronavirus-Krise liegen. Aber sie hat die Kommission als geopolitisch Kommission aufgebaut, aber auch zum Schutz des europäischen Way of Life. Wie man das auch definiert, ist ja auch eine interessante Frage. Aber dieses Schutzes. Und ich meine, das wird oft unterschätzt. Wir sprechen oft von der EU als Menschenrechtskonstrukt, als Friedensprojekt. Das ist natürlich auch. Die EU ist zum Teil ein Produkt der Hoffnung, ein stärkeres gemeinsames Europa aufbauen mit einer stärkeren florierende Wirtschaft und demokratische Systeme, die Menschenrechte respektieren. Jetzt müssen wir gucken auf Budapest, wie das jetzt so klappt. Aber auf der anderen Seite glaube ich, das ist nur eine Säule. Die andere Säule der EU ist die Angst. Ne? Die Angst, dass wenn die Europäer jetzt nicht zusammenarbeiten, irgendwie eine bedrohliche Außenwelt die Europäer auseinanderflüchten werden können, dass Bedrohungen, dass die EU-Staaten nicht einzeln unter Kontrolle bringen können, dass diese Bedrohungen sein. Und Migration wird eben als Bedrohung gesehen oder Schmuggel oder Kriege oder Destabilisierung äußerer Staaten oder Kriminalität, dass diese Bedrohungen, wenn die Europäer nicht zusammenarbeiten, die Europäer überwältigen werden. Das heißt, es gibt Hoffnung, dieses Prinzip von Hope und Fear, ne? Hoffnung und Angst. Und das Problem ist, in den letzten Jahren, glaube ich, als Dynamik, die EU zusammenhält und auch zu tieferen Integration führt, ist diese Dynamik eher von Angst gezeichnet worden als Hoffnung. Und das sieht man gerade eben bei solchen Grenzfragen und bei Migrationsfragen, dass das alles oft zum größten Teil auf repressiven Maßnahmen reduziert worden ist, wenn zum größten Teil da auch irgendwie eine viel, viel konstruktivere Zusammenarbeit mit diesen Staaten benötigt wird, um die zu stabilisieren, uns zu schützen und deren Möglichkeiten aufzubauen, eine stärkere globale Rolle zu spielen. Und das ist natürlich immer sehr kompliziert, weil man natürlich sehr, sehr leicht da in neokoloniale Fallen eintappt oder reinlatscht, wenn man mit solchen Staaten umgehen, von oben herab in diesen Staaten zu sprechen. Ich meine, das sind auch Staaten mit sehr starken internen Traditionen und sehr, sehr oft sehr kompetente, sehr hart arbeitende Menschen, die wirklich einen großen Beitrag machen, um ihre eigenen Staaten aufzubauen. Aber die brauchen Hilfe bei einer solchen Frage wie der Corona-Krise. Und da braucht man schon Strukturen, es müssten schon jetzt Strukturen da sein, um womöglich solche Staaten, so ein europäisches THW, in solchen Staaten reinkommen könnte und so schnell wie möglich unterstützen könnte, um sodass nicht nur sie gesichert werden, aber damit werden wir auch natürlich auch gesichert.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann werden wir demnächst ein Problem haben und meine Beobachtung dazu ist, dass ich ohnehin die Befürchtung habe, dass wir in den nächsten Wochen erleben werden, wenn da diese, wir sind jetzt nicht in Quarantäne, ne? Wir haben jetzt noch Ausgangssperren, jeder kann auf Arbeit gehen, man kann in den Supermarkt gehen, man darf spazieren gehen, das ist ja alles noch recht harmlos. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt noch so eine Weile anhält, dann werden diese Stimmen, die sagen, der Staat knechtet uns und so weiter, die werden dann größer und dann werden auch diese Grenzthemen wieder mehr in die Aufmerksamkeit rücken, weil natürlich die Rechten oder Populisten das wieder so an die Oberfläche befördern werden. Ja, das heißt also, ich glaube dass wir da so ein mehr gelagertes Thema und Problem mit diesem Thema haben.
Das ist ja intern und extern. Ich meine, intern, man kann nicht ewig einen Lockdown aufrechterhalten. Und ich glaube, das ist einer der großen Probleme für die europäischen Regierungen, diesen Vektor hinzukriegen, irgendwie die Menschen so lange zu mobilisieren und positiv aufzubauen. Ich finde, gerade in Großbritannien ist es sehr problematisch, obwohl es sich jetzt verbessert. Aber es ist wichtig, die Regierungen irgendwie hinzukriegen, dass die Menschen mit einem gewissen Enthusiasmus, ist vielleicht das falsche Begriff, aber einfach freiwillig und mit Verständnis für diese Staatsmaßnahmen, ohne großen Muren, einfach mitmachen. Weil wenn es zu lange andauert, ist das Risiko natürlich auch so, gerade in Staaten wie Deutschland oder Großbritannien, wenn sie es mehr oder minder im Griff kriegen, das Ganze, dass mehr und mehr Menschen sich rumstehen werden und nach ein paar Wochen oder Monaten fragen werden, warum machen wir das? Ich meine, wo liegt der Sinn dieser ganzen Sache? Meine Oma ist noch am Leben, mein Onkel und mein Papa gibt es noch. Warum machen wir das? Warum gehen unsere Kinder nicht zur Schule? Und nach einer gewissen Weile, es ist immer sehr, sehr leicht für Bevölkerungen und für Politiker, am Anfang einer Krise zu sagen, wir stehen alle zusammen und der Zusammenhalt ist da und super und top. Nach 2-3 Monaten wird das viel problematischer. Ich meine, eine meiner Sorgen ist, wie zum Beispiel, wie diese Lockdown-Maßnahmen beschrieben werden. Ich meine, gerade in deutschen Medien, glaube ich, wird das viel kompetenter gemacht, aber in den britischen Medien ist das so dieses Ideal der Mittelklasse-Familie in ihrem Haus mit Garten. So wird das Lockdown vorgestellt und nicht so diese so Innenstädte mit in den Towerblocks, Plattenbauten und ich meine, es ist natürlich sehr, sehr schwer in den Plattenbauten, wenn in 2-3-Zimmer-Wohnungen, wenn du kein Geld hast, mit 3 oder 4 Kids irgendwie durchzuhalten nach ein paar Wochen, Monaten. Man sieht es schon heute, in den letzten 2-3 Tagen haben sehr viele, naja, sie nennen sich libertär, aber ziemlich ultrarechte, prominente Schreiber gesagt, nö, das ist eigentlich alles ein Versuch, irgendwie die Bevölkerung zu unterdrücken. Und das wird in der Sun gedruckt oder Daily Mail wird das gedruckt. Das sind größere Zeitungen. Und natürlich werden Staaten, da irgendwann mal wird es dann eine Lockerung geben, und aber diese Angst und Frust wird immer noch da. Und es erstmal erlebt wird, dass sich intern entladen, aber ich glaube, da werden die Staaten das mehr oder minder in Griff halten, mit dem Timing her. Und dann wird es sich extern entladen. Das ist das Risiko, dass dann plötzlich die Menschen irgendwie Sündenbocke suchen. Die Chinesen, ne? Oder Menschen asiatischer Herkunft, Herkunft aus den asiatischen Staaten. Das sieht man schon jetzt. Und dann natürlich, wenn Flüchtlinge oder Flüchtlingsbewegungen entstehen, auch wenn es kleinere sind, aus Staaten, die mit diesem Problem nicht im Griff kommen, ist das natürlich ein anderer möglicher Sündenbock, wo die Wut sich entlädt. Da wird wirklich auch nicht viel drüber nachgedacht, glaube ich. Wie können wir die Bevölkerung so mobilisieren und zusammenhalten und so positiv durch diese Zeit mitbringen, um eine solche populistische Welle abhalten zu können? Zum Beispiel nehmen wir Italien als Beispiel. Salvini hat jetzt ein Problem. Ne? Conte ist, obwohl sie Koalitionspartner waren vor ein paar Monaten, ist Conte jetzt zu seinem Erzfeind geworden, und Conte ist sehr, sehr beliebt, weil der Mann relativ kompetent mit dieser Krise. Anfangs natürlich hat die gesamte italienische Klasse für ein paar Wochen versagt, aber Conte hat als erstes, einer Erste gemerkt, scheiße, das müssen wir jetzt das Ganze umdrehen, und hat das relativ kompetent durchgebracht. Aber man hört jetzt langsam von Salvini. Salvini will wieder im Zentrum der Öffentlichkeit kommen. Das mit dieser EU-Angriffe, das wird nicht klappen, aber ein anderer möglicher Ziel wird zu sagen, ja, unsere gesunde Italiener oder Deutsche oder und so weiter und so fort werden von diesen kranken Flüchtlingen bedroht. Das ist ein Thema, das sehr, sehr schnell, sehr, sehr auf sehr, sehr düstere Art und Weise ausgeschlachtet werden kann von unterschiedlichen Bewegungen. Und da müssen wir schon jetzt entgegensteuern.
Dann, glaube ich, kann man im Fazit sagen, wir stehen da vor einem Problem, um das sich die Politik erst dann kümmern wird, wenn das Problem am Explodieren ist. So wie immer.
Ja. Europäische Traditionen.
Ja, da könnte ich mir jetzt bessere Traditionen vorstellen, aber ich sehe das tatsächlich auch nicht, dass sie sich darum kümmern werden. Und es geht natürlich dann zu Lasten der Menschen. Und das ist dann auch, glaube ich, da betrifft es dann auch nicht nur die Flüchtlinge, zu deren Lasten das geht, sondern es wird halt auch zu unseren Lasten gehen, weil die gesellschaftliche Stimmung dann ja auch entsprechend kippen kann. Das ist jetzt natürlich eine sehr düstere Projektion. Das muss alles nicht so passieren, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Ne? Das ist jetzt so mehr oder weniger das Worst-Case-Szenario. Aber gerade deswegen sollten wir da jetzt mal drüber sprechen und auch drüber, naja, mal reflektieren und vielleicht auch mal politisch beginnen, uns damit zu beschäftigen, wie das hier in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Und unabhängig davon, Alex, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, die Situation an der europäischen Außengrenze ist eine Katastrophe. Und ja, die EU als Ganzes muss da wesentlich bessere Lösungen finden als das, was momentan gemacht wird. Ne?
Ja, es muss ein Umdenken kommen, aber es ist natürlich eine Krise, ja, mein Gott, das ist natürlich ein absolutes Klischee, aber jede Krise birgt Chancen. Und wir sind jetzt in eine Lage gekommen, wo wir jetzt wirklich darüber nachdenken können und müssen, über wie wir das anders damit umgehen sollen. Und ein viel, viel systematischer Umgang, ein viel, viel systematischer Umgang mit diesen Staaten, die, wie gesagt, das sind viele, viele Menschen in diesen Staaten, die hart arbeiten und alles tun, um ihre eigene Staatlichkeit aufzubauen und demokratische Zustände oder mindestens gegen das autoritäre Missstände entgegenarbeiten, die verdienen unsere Solidarität. Eigentlich sind das die Helden. Das sind die Menschen, die unter widrigsten Umständen versuchen, Riesenprobleme entgegenzusteuern. Und wir sollten die wirklich unterstützen. Und gerade in einer solchen Krise, wo es wirklich akut wirklich vieles kippen kann, aber es nicht unausweichlich ist. Diese mögliche Kippen der Stimmung, die mir Sorgen in Großbritannien macht, das ist nicht unausweichlich. Das können wir durchaus ausweichen. In Großbritannien kann durchaus jetzt entgegengesteuert werden. Diese Frage bei den EU-Grenzen, dadurch könnte es schon jetzt entgegengesteuert werden. Die Strukturen, da gibt es Strukturen, die wir aufbauen können dafür. Darüber muss jetzt gesprochen werden, sodass, wenn wir das Problem bei uns im Griff haben, wir so schnell wie möglich Hilfe und andere Möglichkeiten schaffen, dass diese Staaten nicht überrollt werden durch eine Pandemie und eine Krise und dass wir alle gemeinsam auf eine globale Ebene irgendwie damit fertig werden können. Aber wenn wir nur auf unsere eigene Situation jetzt gucken, werden wir nicht wirklich drüber nachdenken, werden wir schon von diesen ganzen Problemen überrollt, weil wir nur immer auf den nächsten Wochenhorizont gucken und nicht überdenken, was passiert in 2, 3, 4 Wochen, 4, 5 Monaten. Und ich meine, das ist die Lehre der Eurozonenkrise. Und ich glaube schon, dass, wenn es den Euro geht, haben die Menschen gelernt zu sagen, was wir jetzt machen, was hat das eigentlich, wozu führt das in 2, 3, 4, 5, 6 Monaten? Deswegen wird es jetzt so heftig über Corona-Bonds und anderem gestritten. Aber bei Grenzfragen, da ist unser Zeithorizont immer nur die nächste Woche. oder der nächste Tag. Wir denken nicht drüber nach, wie können wir das irgendwie so stabilisieren als Partner gegenüber anderen Staaten, mit denen wir immer seit Jahrhunderten Partner gewesen sind. Wie können wir versuchen, als Partner und nicht auf so eine neokoloniale Ebene von oben herab, wie können wir mit denen zusammenarbeiten, um gerade eine Krise ausweichen zu können, was wir jetzt noch ausweichen zu können, die wirklich viel düsterer zu uns bringen könnte.
Also das ist doch, würde ich sagen, ein schönes Schlusswort. Alexander Clarkson, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir mal wieder die Zeit nehmen konntest.
Vielen Dank. Danke.
Und ja, wir gucken mal, dass wir hier in Zukunft alsbald eine neue Folge haben, allerdings dann ohne den Alex, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Und ja, also es wird, wir, auch wenn es manchmal länger dauert, wir bleiben hier dran. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.